Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Heute sprechen wir über eines der großen gesellschaftlichen Themen im Moment, die Wehrpflicht. Aufgrund der militärischen Bedrohung durch Russland und den zunehmenden Unsicherheiten zwischen Europa und den USA ist die Verteidigungspolitik in aller Munde. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht wird schon lange diskutiert und wir wollen uns heute mal ein paar Perspektiven dazu anhören und diskutieren. Das Ganze machen wir zum Glück nicht alleine, sondern zusammen mit Joshua Fahrenkoten. Hallo Yoshi.
Hi.
Yoshi, kurz zu dir. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Yoshi. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin eigentlich BWLer. Also beruflich habe ich relativ wenig mit Politik zu tun. Aber ich bin sehr interessiert an Demokratie und sehr interessiert an Politik. Das heißt, ich beschäftige mich viel in meiner Freizeit momentan mit den ganzen politischen Themen und vor allem durch die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten ist Außenpolitik und jetzt auch Verteidigungspolitik nicht zu umgehen gewesen. Deswegen befasse ich mich damit jetzt auch ein bisschen und würde gerne ein bisschen mit dir über die Wehrpflicht diskutieren.
Schauen wir doch zu Beginn einmal auf die Historie der Wehrpflicht. Wie sah das Ganze aus? Also, die Wehrpflicht gab es von 1956 bis 2011. Wer musste diese Wehrpflicht machen? Das waren Männer ab 18 Jahren, die diesen Kriegsdienst quasi machen mussten. Sie konnten den Kriegsdienst aber auch verweigern. Dann gab es eine Alternative.
Das wäre beispielsweise in dem Fall der Zivildienst gewesen. Das heißt, ein Dienst, der dem Allgemeinwohl der Gesellschaft dient, beispielsweise in der Altenpflege oder im Rettungsdienst.
Genau, also es war quasi keine Wahlmöglichkeit wirklich zwischen, ich mache entweder Wehrdienst oder ich gehe in den Zivildienst, sondern man musste wirklich den verweigern. Diese Kriegsdienstverweigerung musste anerkannt werden und dann konnte man den Zivildienst leisten. Genau.
Alternativ konnte man natürlich auch als untauglich festgestellt werden. Das heißt beispielsweise, wenn du gesundheitlich nicht dazu in der Lage warst, dann wurde von dem zuständigen Amt gesagt, der ist nicht in der Lage, den Wehrdienst auszuführen. Das heißt, den wollen wir gar nicht haben.
Genau, und so lief das Ganze bis 2011, bis sich dann halt die damals schwarz-gelbe Regierung geeinigt hat, das Ganze auszusetzen und so eine Wehrpflicht quasi nur noch im Verteidigungsfall, im Spannungs- und Verteidigungsfall gegolten hätte. Also seitdem ist die Bundeswehr quasi eine Berufsarmee. Das Ganze wurde damals durchgesetzt unter Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Der ist relativ bekannt, weil er eben bei seiner Doktorarbeit damals geflunkert hat und deswegen auch seinen Doktortitel aberkannt bekommen hat. Gut, warum wurde das Ganze abgesetzt? Also es ist eigentlich eine lange Debatte gewesen. Einfach zum einen, weil es militärisch nicht mehr als notwendig erschien, weil der Kalte Krieg war vorbei, Russland wurde nicht mehr als Bedrohung eingeschätzt. Militärausgaben wurden mehr oder weniger auch als Verschwendung angesehen und das Geld wollte man lieber an anderer Stelle nutzen. Deswegen sah man es einfach nicht mehr für notwendig, die Wehrpflicht so durchzusetzen. Und auch das Thema Wehrgerechtigkeit war großes Diskussionsthema.
Genau, das war beispielsweise dadurch, dass nicht alle also wenn jemand nicht tauglich, als nicht tauglich empfunden wurde, dann konnte der nicht zur Bundeswehr oder wurde nicht genommen. Es wurden aber auch Männer nicht genommen, die tauglich waren. Und diese wurden dann nicht herangezogen. Und das sorgte natürlich für Unmut unter den Betroffenen, die dann hin mussten, während sie von anderen mitbekommen haben, dass diese nicht hin mussten. Außerdem wurde der Anteil, der zur Bundeswehr musste, nach der deutschen Wiedervereinigung verkleinert, was dann ebenfalls wieder für die, die weiterhin zur Bundeswehr mussten, als ungerecht empfunden wurden.
Und jetzt nach dem Ende der Wehrpflicht, was ist dann passiert mit den ganzen Strukturen? Nun ja, die wurden verkauft, die wurden abgeschafft. Viele der Ausbilder, die es damals gab, die gibt es heute nicht mehr. Also hoffentlich gibt es die noch, leben die noch, aber die machen halt was anderes. Es gibt deutlich weniger Ausbilder. Also die Kapazitäten sind einfach nicht mehr da, die es früher einmal gab. Und das ist ja auch ein häufiges Argument in der aktuellen Debatte, dass man sagt, ja, schön und gut, ich wäre ja theoretisch vielleicht für eine Wehrpflicht, aber wir können das einfach gar nicht mehr umsetzen. Und das ist auch was, was Verteidigungsminister Boris Pistorius anführt.
Das ist grundsätzlich auch ein sinnvolles Argument. Allerdings haben sich, wie ihr auch mitbekommen habt, die Zeiten ja geändert. Also das hat angefangen mit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor einigen Jahren und geht jetzt weiter dadurch, dass Trump seit wenigen Monaten im Oval Office sitzt und ganz eindeutig Richtung Europa schaut und sagt, dass er hier nicht mehr wirklich unterstützen möchte und daher ein Bedarf einer intakten Verteidigungsarmee durchaus notwendig wäre oder vorhanden wäre. Und ja, daher wäre die Wehrpflicht ein relativ simples Instrument, um die Armee wieder verteidigungsfähig zu machen. Und dadurch, dass diese noch im Grundgesetz steht und einfach nur wieder reaktiviert werden müsste, bräuchte man dafür nicht mal eine Zweidrittelmehrheit.
Genau, nur eben, wenn man sagen würde, okay, wir wollen auch, dass Frauen den Wehrdienst leisten. Denn im Grundgesetz steht relativ explizit, dass Frauen eben nicht zum Wehrdienst herangezogen werden dürften. Und um das zu ändern, bräuchte es halt eben so eine Zweidrittelmehrheit. Bedeutet, es bräuchte Stimmen von AfD oder der Linkspartei. Dass man das Ganze macht, ist eher unwahrscheinlich, weil gerade ja auch die Union sowohl mit AfD als auch Linkspartei eher nicht zusammenarbeiten möchte. Und da einen Konsens zu finden, sicherlich noch deutlich, deutlich schwieriger ist. Dennoch gibt es eben diese gesellschaftliche Debatte natürlich, und da werden einige sagen, ja, zu Recht, dass heutzutage natürlich, wenn es einen Wehrdienst gibt, auch Frauen diesen Dienst im Sinne der Gleichberechtigung durchführen sollten. Das Gleiche sagt auch die Wehrbeauftragte Eva Högel von der SPD.
Ich finde, man muss alle Geschlechter gleichermaßen ansprechen, sagt Högel im Deutschlandfunk. Das heißt, auch die SPD, zumindest die Wehrbeauftragte aus der SPD, wäre definitiv dafür, das Gesetz anzupassen und auch Frauen mit in die Wehrpflicht einzubeziehen. Wenn das allerdings nicht möglich ist, lässt sich dann natürlich drüber streiten, ob wir das überhaupt jemals im Bundestag debattieren würden und ob die Linken und die AfD dem zustimmen.
Genau, das ist ja quasi der Unterschied zwischen der, theoretisch ist das gerecht und gut und sinnvoll, aber praktisch einfach schwierig umzusetzen, jetzt hier bedingt einfach durch den genauen Text im Grundgesetz. Du hast es eben schon angesprochen, die militärische Lage hat sich einfach seit 2011 gewandelt. Ja? Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, durch die Unsicherheiten im Bereich von Donald Trump, Beziehungen von der USA zu Europa, zu NATO, ist einfach sehr viel Unsicherheit drin und Europa investiert zum ersten Mal eigentlich wirklich gemeinsam in Verteidigung in allen Ländern, in der EU ein großes Thema, in Deutschland jetzt mit dem Sondervermögen ein großes Thema. Aber eben auch in Russland, Putin rüstet massiv aus, er hat auf Kriegswirtschaft umgestellt, er will auf 1,5 Millionen aktive Soldaten aufstocken. Deutschland hingegen hat aktuell 181.000 Soldaten und 34.000 aktive Reservisten. Da sind sich viele einig, das ist zu wenig, die Bundeswehr braucht mehr Soldaten. Carlo Massala, er ist Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität München, sagt zum Beispiel sogar, dass Russland sich auf einen großen Krieg vorbereitet und geht sogar von einem möglichen Angriff Russlands auf die NATO aus. Hier geht es weniger um einen großen Krieg, der jetzt vonstatten geht, sondern erstmal um quasi kleine militärische Operationen, auch im Sinne eines hybriden Krieges.
Das wäre natürlich sehr smart von Putin in der momentanen Situation, um auszutesten, wann greift die NATO wirklich ein, wann greifen die USA ein, die natürlich den größten Anteil der NATO stellen. Und das wäre so ein bisschen das Herantasten an Europa von Putins Seite aus, was ja mittlerweile auch schon mit der Ukraine sich für ihn bewährt hat, da er bisher noch keine wirklichen Konsequenzen zu fürchten hat, zumindest von amerikanischer Seite aus.
Die FAZ hat mal dazu mit Bundeswehrgeneral Carsten Breuer gesprochen. Der warnt ebenfalls vor dem angesprochenen Soldatenmangel und glaubt halt einfach, dass die personelle Verteidigungsfähigkeit Deutschland ohne eine Art der Verpflichtung nicht durchzusetzen ist. Er spricht von rund 100.000 Soldaten, die es mehr bräuchte. Und auch die zivilen Verbände verweisen auf zahlreiche Probleme, die es da gibt im Sinne des Bevölkerungsschutzes.
Beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz, DLRG, Johanniter, Malteser und Arbeiter-Samariter-Bund haben letztens erst mitgeteilt, dass Deutschland in seiner aktuellen Verfassung dramatisch verwundbar sei. Um einen zukunftssicheren Bevölkerungsschutz aufzustellen, muss eine neue Bundesregierung dringend handeln, hieß es. Die Verbände fordern unter anderem eine Förderung der Freiwilligendienste, nicht zuletzt zur Nachwuchsgewinnung.
Ja, ein Argument, was man hier häufig hört, man soll erstmal allen, die so einen Freiwilligendienst machen wollen, also zum Beispiel dieses FSJ, auch die Möglichkeit bieten, dies zu tun, statt hier sofort eine Pflicht einzuführen. Denn jetzt ist es schon so, dass eigentlich sehr viele Leute ein FSJ machen wollen, aber gar nicht dazu kommen, weil die Kapazität nicht da sind, die Gelder nicht da sind. Also Idee ist, oder das Argument ist, erstmal das Angebot freiwilliger Dienste stärken, statt jetzt die Nachfrage quasi künstlich durch so eine Art Pflicht zu erhöhen.
Lass uns mal darauf schauen, wie die politische Lage momentan aussieht und welche Parteien was fordern, welche Vorschläge im Raum stehen und wie beispielsweise die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD momentan laufen. Union und SPD haben ja zusammen mit den Grünen noch die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben durchgebracht und haben dadurch jetzt natürlich bei den Verhandlungen deutlich mehr Spielraum und können da einfach deutlich besser verhandeln. Allerdings ist es noch bisher, zumindest soweit wir wissen, noch nicht zu irgendwelchen Einigungen gekommen. Die Union betont dabei, die massive Bedrohungslage gebietet eine glaubwürdige Abschreckung. Dazu ist ein konsequenter und rascher Aufwuchs unserer Streitkräfte notwendig. Deswegen wird die Aussetzung der Wehrpflicht beendet. Ist relativ eindeutig, würde ich sagen.
Genau, aber anders ist es die SPD, die ist bisher eben gegen diesen Vorschlag der Wehrpflicht, wie ihn die Union möchte. Sie will nur einen freiwilligen Wehrdienst, ähnlich wie sie ihn in der Ampel bereits beschlossen hatten, bevor die Ampel dann zerbrochen ist. Also die hatten das eigentlich beschlossen, aber es ist halt nicht durchgekommen. Fachleute, so schreibt die Tagesschau, halten das aber für unzureichend, also diesen freiwilligen Wehrdienst. Derzeit brechen 27% der neuen Soldaten ihre Ausbildung ab. Daher will man, also von der SPD, flexiblere Dienstzeiten und Laufbahnmodelle nutzen, um die Truppe attraktiver zu machen. Also es geht hier eher darum, quasi die Bundeswehr möglichst attraktiv zu machen, sodass mehr Leute freiwillig sagen, ja, da möchten wir mitmachen. Sowohl halt quasi von der Ausstattung der Bundeswehr, vom Aufbau des Ganzen, aber eben auch von der finanziellen Seite beispielsweise. Und auch den Anteil von Frauen und von Menschen mit Migrationsgeschichte möchte die SPD in der Bundeswehr erhöhen.
Dann können wir einmal damit zusammenfassen. Die Union ist also ziemlich eindeutig dafür. Die SPD ist eher zögerlich. Wir schauen uns auch später nochmal den Vorschlag von Boris Pistorius dazu an. Der ist nämlich momentan noch Verteidigungsminister und möglicherweise bleibt er das auch. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Und dazu haben wir natürlich auch den Juso-Chef Philipp Türmer. Der hat nämlich ganz klar gesagt, wir sind dagegen. Wir werden das nicht über die Mannstärke gewinnen können. Stattdessen brauche es hochspezialisierte Kräfte für die Bundeswehr. So Philipp Türmer.
Genau, das ist eben auch ein Argument, das die SPD hier in Form von Philipp Türmer anführt. Und zwar, wenn wir jetzt eine Wehrpflicht haben, haben wir sehr viele Leute, die quasi diese Bundeswehr-Etappen durchlaufen, diese Grundausbildung bekommen, aber eben nicht dabei bleiben und sich nicht spezialisieren. Und das Framing hier von der SPD ist zum Beispiel: Okay, wir brauchen aber wenig Leute, aber die müssen wir richtig gut ausbilden. Also dass es quasi auch hier mehr um Qualität als um Quantität geht. Und diese Qualität erreicht man mit einer Wehrpflicht anscheinend nicht, so die SPD. Und die Union will zudem mehr als jetzt einfach nur eine Wehrpflicht. Langfristig soll es so eine Art Gesellschaftsjahr sein, wo halt eben auch soziale, kulturelle oder ökologische Dienste abgeleistet werden können. Also auch die Union will jetzt langfristig nicht unbedingt diese Wehrpflicht 1:1, wie sie früher war, sondern auch eher so eine Art freiwilligen Modell, nee, schon Pflichtmodell, aber ein Modell, wo man aussuchen kann, gehe ich jetzt zur Bundeswehr oder mache ich vielleicht doch was Soziales, was Ziviles. Also noch etwas anders, wie es vorher war mit, wenn du den Wehrdienst verweigerst, dann musst du Zivildienst machen, sondern eher im Sinne von, du wählst zwischen verschiedenen Diensten aus.
Das macht natürlich auch grundsätzlich Sinn, da niemand dazu gezwungen werden kann, zum Bund zu gehen und das mit seinem Gewissen zu vereinbaren, auf im schlimmsten Fall Menschen zu schießen und Teil eines Krieges zu werden. Die SPD sieht es auch so in die Richtung zumindest. Die sind auch für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle. Das hat zumindest Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen, unser amtierender Bundespräsident. Das heißt, man hat ein Jahr, das man nicht nur bei der Bundeswehr verbringen kann, sondern das ebenso auch im sozialen oder im kulturellen oder auch im ökologischen Bereich absolvieren kann.
Genau, schauen wir uns doch mal näher auf die einzelnen Modelle, die überhaupt debattiert werden. Also zum einen nochmal das Modell von Boris Pistorius von der SPD. Der stellt sich das Ganze so vor, und das ist auch das Modell, was ja quasi im Bundestag schon verabschiedet wurde, aber dann eben jetzt doch nicht durchgekommen ist. Und zwar: alle, die 18 Jahre alt werden, die kriegen einen Fragebogen. Den können sie ausfüllen zum Thema Fitnesszustand, ob sie Wehrdienst leisten wollen oder nicht, solche Sachen. Für Männer ist die Beantwortung des Fragebogens verpflichtend, für Frauen ist sie freiwillig. Ein Teil der Männer, die den Fragebogen ausgefüllt haben, wird dann aufgefordert, sich mustern zu lassen. Frauen können sich freiwillig einer Musterung unterziehen. Und die geeignetsten und motiviertesten werden dann hinterher ausgewählt, eben so einen Wehrdienst zu durchlaufen. Also hier ist gar keine Verpflichtung über diese Beantwortung des Fragebogens für Männer hinaus, sondern quasi erstmal, man fragt erstmal, oh, wer ist denn überhaupt, wen haben wir da überhaupt, der überhaupt wer fähig ist? Und dann kann man daraus machen, wer könnte einen Wehrdienst ableisten und dann, wer von denen, die könnten, wollen denn auch überhaupt? Kritik ist hier natürlich, dass sich da sehr wenig Leute melden werden, die das machen möchten.
Das hält auch André Wüstner, das ist der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, für zu wenig. Klar ist, dass weder die notwendige Aufwuchsfähigkeit noch die Bildung einer leistungsfähigen Reserve ohne eine neue Art der Wehrpflicht, vergleichbar mit dem schwedischen Modell, zu erreichen ist, sagt er. Was ist denn das schwedische Modell? Kannst du das einmal erklären?
Genau, also das Modell in Schweden ist sehr ähnlich wie das Modell von Boris Pistorius, beziehungsweise das Modell von Boris Pistorius ist sehr ähnlich wie das schwedische Modell, da er sich da einiges abgeschaut hat. Auch hier haben wir einen Fragebogen, den Männer und Frauen ab dem 18. Lebensjahr ausfüllen müssen. Gemessen an den Antworten werden dann junge Menschen gemustert und können dann diesen Wehrdienst leisten. Im Normalfall geht das Ganze sogar ohne, dass es verpflichtend ist, weil in Schweden das Mindset ein bisschen anders ist, dass die Akzeptanz ist größer für so einen Wehrdienst als hier in Deutschland. Da kommen sehr viele Freiwillige zusammen und machen das, aber es gibt auch hier die Möglichkeit, Menschen zu verpflichten, falls nicht genug Freiwillige zusammenkommen. Also das wäre ja quasi auch eine Möglichkeit für Deutschland, dass man sagt, okay, an sich machen wir es freiwillig, aber wenn eben nicht genug Freiwillige zusammenkommen, dann können wir sagen, wir haben hier eine Verpflichtung, dass Menschen kommen. Also Boris Pistorius hat sich quasi nur den ersten Teil dieses schwedischen Modells abgeschaut. Was haben denn die anderen Parteien jetzt außer SPD und CDU für Vorschläge?
Ebenfalls zu Wort gemeldet haben sich die Grünen, die Linke und die FDP. Beispielsweise sagen die Fraktionschefin aus Bayern, Katharina Schulze, und ihr Kollege Florian Siegmann von den Grünen, dass es einen Freiheitsdienst geben könnte, der nicht nur für 18-Jährige gilt, sondern für alle Frauen und Männer, irgendwann zwischen dem 18. und dem 67. Lebensjahr einen Dienst vorsieht von circa 6 Monaten, der bei der Bundeswehr absolviert werden kann, aber auch im Bevölkerungsschutz oder bei der Feuerwehr oder bei sonstigen Hilfsorganisationen, was auch die Werbeauftragte Eva Hügel von der SPD unterstützt. Die Linke ist ganz klar gegen die Wiedereinführung von der Wehrpflicht. Diese bezeichnen die Aussetzung der Wehrpflicht, die damals unter Angela Merkel stattgefunden hat, als einen zivilisatorischen Fortschritt. Zitat, unsere Jugend dahin zu bringen, wo wir eigentlich vor 20 Jahren einmal waren und das auch für absolut unnütz befunden haben, das wäre ein absoluter Rückschritt. Da machen wir nicht mit.
Auch die FDP ist gegen eine Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht. Sie begrüßt aber, so steht es zumindest in deren Wahlprogramm, eine nationale Datenbank zur Erfassung von wehrfähigen Männern und Frauen. Frage wäre jetzt natürlich noch, was sagt die Bundeswehr selbst?
Das Führungspersonal und die Experten der Bundeswehr sind sich dahingehend relativ einig und sprechen sich für eine Verpflichtung aus. Das muss nicht unbedingt identisch zu der bisherigen Wehrpflicht sein. Aber das reine Freiwilligenmodell, so wie ein Boris Pistorius das vorgestellt hat, halten sie nicht für ausreichend. Wir dümpeln seit vielen Jahren bei 180.000 Soldatinnen und Soldaten herum. So Oberstleutnant Bonert. Aber wir brauchen über 200.000 und wenn wir in den Sommer schauen, auf den nächsten NATO-Gipfel, dann werden wir wahrscheinlich eher bei 250.000 bis 260.000 landen. Militärexperten gehen davon aus, dass die künftigen Anforderungen der NATO eine deutlich größere Bundeswehr erfordern werden, was sich ja auch daran bemessen lässt, dass wir sehen, dass beispielsweise Trump fordert, dass die NATO-Ausgaben der beispielsweise von Deutschland in den nächsten Jahren oder dieses Jahr sogar schon deutlich steigen sollen.
Genau, und relevant ist natürlich auch, was sagen die Menschen in Deutschland, denn da sieht es so aus, dass zwar laut einer aktuellen YouGov-Umfrage rund 58% der Menschen in Deutschland für eine Wehrpflicht sind, aber von den 18- bis 29-Jährigen, also tendenziell die, die eine solche Wehrpflicht durchführen müssten, etwa 61% das Ganze ablehnen. Also die Bereitschaft, gerade der jungen Bevölkerung, so einen Wehrdienst zu absolvieren, ist sehr gering. Und ich habe dazu auch mal eine Umfrage auf Instagram gemacht. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Da haben jetzt nicht mega viele Leute abgestimmt. Aber da haben 73% gegen die Wehrpflicht abgestimmt. Lass uns das Ganze doch mal zusammenfassen. Was sind denn jetzt Pro- und Kontra-Argumente für die Wehrpflicht?
Ja, sehr gerne. Willst du einmal mit den Pro-Argumenten anfangen? Dann komme ich zu den Kontra-Argumenten.
Genau, also die Bundeswehr braucht mehr Soldaten. Daran zweifeln wenige. So kann man schnell mehr Personal gewinnen und eben vielleicht auch den einen oder anderen langfristig für die Bundeswehr begeistern. Manche sehen darin auch eine gute Möglichkeit, die Perspektive junger Menschen zu erweitern und mehr Lebenserfahrung, Disziplin und Ähnliches zu erlangen. Auch im Zivildienst beispielsweise. Viele Leute blicken heute mit positiver Erinnerung auf den Wehrdienst oder den Zivildienst, den sie damals abgeleistet haben. Ich kenne zum Beispiel auch viele Ärzte, die damals Zivildienst gemacht haben und sagen, ey, das war das Beste, was ich hätte machen können. So habe ich mich in diesen medizinischen Bereich reingefunden und hinterher die Karriere angeschrieben, die ich nun mal gemacht habe. Außerdem ist die NATO darauf angewiesen, dass auch Deutschland sich natürlich an die Vorgaben hält und sich als Bündnispartner, dass die als Bündnispartner die NATO nicht im Stich lässt, gerade in der Situation jetzt, wo die USA ein sehr unverlässlicher Partner sind. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht wäre grundsätzlich erstmal einfach, zumindest auf gesetzlicher Ebene, weil wir da keine Zweidrittelmehrheit bräuchten. Es reicht eine einfache Mehrheit. Klar, es gibt nicht die nötigen Kapazitäten, aber das kann man ja zum Beispiel ändern. Das wäre so das Argument, das kann man wieder aufbauen. Und wie die Wehrpflicht dann hinterher genau ausgelegt ist, da kann man ja drüber diskutieren, aber viele sehen eben an einer Art der Wehrpflicht keinen Weg vorbei und glauben nicht, dass man freiwillig genug Leute für die Bundeswehr gewinnen kann.
Mhm. Das erste Argument hast du bereits angesprochen. Das ist nämlich die Kapazitäten. Die Kapazitäten für die Ausbildung, beispielsweise die Kasernen und die Ausbilder, die sind einfach momentan nicht mehr vorhanden und haben einen sehr hohen Investitionsbedarf. Und das dauert. Das dauert Jahre, bis das etabliert ist, bis Kasernen gebaut sind, beziehungsweise eingerichtet sind, bis die Ausstattung für Ausbildung alle da sind, um eine große Menge an neuen Rekruten auszubilden. Die Frage ist, wie lange haben wir dafür? Denn Experten haben ja bereits, also haben wir bereits festgestellt, gesagt, dass es eventuell zu einem erneuten Angriff der Russen in diesem Jahrzehnt kommen kann. Außerdem ist natürlich die Frage mit dem dazu, ob es ein Eingriff in die Freiheit ist, während man in Deutschland zwar das Recht darauf hat, die Wehrpflicht quasi zu umgehen, indem man auf einen Zivildienst oder wie auch immer man am Ende da das handhabt, umzuswitchen, müssen sie wahrscheinlich einen Pflichtdienst leisten. Und das kann natürlich im Gegensatz zu dem stehen, was junge Menschen eigentlich machen wollen. Wenn sie erst, bevor sie an die Uni können, bevor sie in die Ausbildung können, ein Pflichtjahr absolvieren müssen, ist das faktisch ein Eingriff in die Freiheit. Und der nächste Punkt ist dazu auch gleichzeitig, dass es beispielsweise zu Geschlechterungleichheit führt, da wir mit der momentanen Wehrpflicht nur Männer ansprechen würden und keine Frauen. Für eine Änderung bräuchten wir allerdings wieder die Zweidrittelmehrheit, die mit dem jetzigen Bundestag wahrscheinlich nicht zustande kommen würde. Das heißt, die meisten jungen Menschen sind dagegen, entweder weil es ein persönlicher Eingriff in die Freiheit ist oder weil es nicht als gerecht wahrgenommen wird. Gerechter kann man den Vorschlag wahrscheinlich nicht machen, weil dadurch eine Grundgesetzänderung, die nicht zustande kommen würde, dazu würde es nicht kommen. Das heißt, man ist da in einer Zwickmühle.
So, jetzt haben wir viel über die Debatte gesprochen, Pro-Kontra-Argumente. Joschi, was ist denn deine Meinung?
Also, ein richtig oder falsch gibt es hier einfach nicht. Das ist einfach so. Also, man kann sich da natürlich nach den Mehrheiten der Leute, die es tatsächlich betrifft, richten. Mich selbst würde es eventuell auch betreffen. Da weiß ich gar nicht, wie das aussehen würde. Oder dich, weil wir sind noch jung, wir wären theoretisch in der Lage, so einen Pflichtdienst oder auch die Wehrpflicht wahrzunehmen. Wir würden als tauglich gelten, nehme ich einmal an. Das heißt, dazu habe ich mir natürlich auch selber Gedanken gemacht. Wie stehe ich eigentlich dazu? Und Anfangs war ich auch eher kontra. Ich bin eher ja, pazifistisch eingestellt. Das heißt, ich würde ungern zur Armee gehen, um da eventuell in die Lage zu kommen, dass ich jemanden erschießen muss. So, das ist nicht mein Wunsch. Und wenn sich das vermeiden lässt, dann würde ich das gerne vermeiden. Andererseits sprechen da natürlich dann auch wieder einige Punkte für. Wenn man sich die momentane geopolitische Lage anschaut, ist das natürlich krass, was gerade passiert. Und da sollten wir als Gesellschaft eventuell an einem Strang ziehen. Und da kann dann ja jeder, der das nicht machen möchte, auch ausweichen auf den Zivildienst, was unsere Gesellschaft eventuell auch voranbringen würde, dadurch, dass wir auch beispielsweise zu wenig Pflegekräfte haben. Wenn das der Kern von der jeweiligen Pflicht, die man alternativ wahrnehmen kann, ist. Dann habe ich mir aber wieder Gedanken gemacht, warum diskutieren wir überhaupt über die Wehrpflicht als solche, wenn wir nicht mal sicher sein können, ob die reine Anzahl an Soldaten und Soldatinnen entscheidend ist für eine Verteidigungsfähigkeit von der Armee. Beispielsweise wissen wir, dass in der Ukraine mittlerweile zum Großteil per Drohne gekämpft wird. Das heißt, eine Drohne ist nicht bemannt, dabei stirbt niemand, wenn die Drohne zerstört wird, stirbt niemand. Allerdings lässt sie sich als extrem effektives Angriffsmittel einsetzen, so rum. Dadurch können beispielsweise mit relativ geringen finanziellen Mitteln aufgewendete Drohnen millionenschwere Panzer von den Russen zerstören. Das wird in der Ukraine bereits gemacht. Und da lässt sich dann in Frage stellen, wie relevant ist eigentlich die Anzahl an Soldaten, die da letztendlich auf dem Schlachtfeld stehen und wie viel mehr Hebelwirkung hat dabei der technologische Stand der verteidigenden Armee. Beispielsweise könnte man das ganze Geld, das in die Bundeswehr fließen würde, auch in Forschung und Bildung investieren und sagen, wir bilden einfach deutlich mehr Ingenieure aus, wir stecken das ganze Geld in die Forschung. Ob ein Ingenieur letztendlich in der Privatwirtschaft landet oder für in der Forschung von Waffen beispielsweise, hat in dem Sinne keinen Unterschied, außer dass, wenn die Nachfrage beispielsweise durch Krieg da ist für Waffen, dass diese Leute in der Rüstungsindustrie arbeiten und wenn kein Krieg herrscht, diese Leute rein in der Wirtschaft arbeiten. Weil das ist auch so ein anderer Punkt, den ich noch sehe. Eine Wehrpflicht würde Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, aus ihrem beruflichen Werdegang rausziehen. Das heißt, wir haben bereits mit Fachkräftemangel zu kämpfen und wir wissen, dass das jetzt schon ein Problem ist und das wird vor allem, wenn die Boomer-Generation in Rente geht, noch ein viel größeres Problem. Wenn wir jetzt entscheiden, wir nehmen jährlich so und so viele Leute aus dem Arbeitsmarkt noch raus und stellen die als Soldaten ein, dann ist es wahrscheinlich nicht förderlich für unsere Binnenwirtschaft, da Soldaten eher Kosten verursachen, als Produktivität zu generieren. Und deswegen sehe ich das Ganze so ein bisschen kritisch und frage mich, ob da nicht die Debatte eigentlich an einem falschen Punkt ansetzt und ob wir mit der Debatte darüber, dass die Armee oder die Verteidigungsfähigkeit einer Armee darüber bestimmt wird, wie viele Soldaten wir haben, ob das nicht so ein bisschen fehlgeleitet ist und wir eher über die Finanzierung oder die Investitionen in Bildung und Forschung debattieren müssten.
Da hast du jetzt eine Reihe sehr interessanter Aspekte genannt, die, glaube ich, auch für viele sehr gut nachvollziehbar sind und vielleicht teilen viele auch diese Meinung. Ich würde jetzt mal so ganz diplomatisch an der Stelle argumentieren, ja, wir brauchen auf jeden Fall diese technologischen Gadgets, diese neuen Waffensysteme, diese moderne Kriegsführung, wo du natürlich auch mit weniger Personal sehr verteidigungsfähig sein kannst. Sicherlich, ich glaube trotzdem, dass man in der aktuellen Situation, wie viele Experten es sagen, mehr Personal braucht. Aber natürlich ist Personal alleine und auch eine Wehrpflicht, wenn man sie denn möchte, alleine sicherlich nicht die Lösung. Mein Fazit so zum Thema Wehrpflicht ist auch eher ein ungewisses, eher ein ungenaues. Also für mich steht halt im Zentrum so die Frage der Verhältnismäßigkeit. Schaffen wir es, verteidigungsfähig zu werden, auch im Sinne der NATO und den Vorgaben, die wir da haben, ohne eine Wehrpflicht, also mit irgendeiner Art freiwilligen Programm, also dadurch, dass wir die Bundeswehr attraktiver machen, gezielt Leute ansprechen, was auch immer es da für Möglichkeiten gibt. Weil wenn wir das schaffen, dann würde ich sagen, dann ist das der Weg, na klar.
Ja.
Einfach weil du dafür nicht die Freiheit anderer Menschen dann irgendwie einschränken musst, die ganzen Faktoren, die du genannt hast, keine Frage. Wenn wir natürlich jetzt sagen, okay, das schaffen wir nicht ohne eine Art der Verpflichtung, dann wäre das für mich grundsätzlich nachvollziehbar, verständlich, ich fände es gerechtfertigt, aber das ist eben die Frage und das muss weiter debattiert werden und ich bin sehr gespannt, zu welchem Ergebnis jetzt auch SPD und CDU gerade kommen.
Ja, und natürlich lässt sich dann auch noch nicht abschauen, ob es in Zukunft eine europäische Lösung dafür geben wird und also eine europäische Lösung für eine europäische Verteidigungsarmee oder ob alle Nationalstaaten in der EU jetzt auf sich alleine gestellt sind. Und ja, wie das Ganze sich entwickelt und auch ob beispielsweise Trump und J.D. Vance sich nochmal anders positionieren und eventuell doch sagen, dass sie auch Europa weiterhin unterstützen werden, wenn es zu einem Angriffs- oder Verteidigungsfall der NATO kommen wird.
Schreibt uns gerne auch mal eure Meinung zur Wehrpflicht in die Kommentare, gerne auf Social Media. Das war's für diese Woche. Danke dir, Yoshi.
Danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Und bis zur nächsten Woche.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.